Hi Sophie, ich freue mich, heute wieder mit dir zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Verhütung, natürliche Verhütung. Verhütung, die wir jetzt vielleicht nicht so ganz gut finden und auf was man da achten kann. Außerdem geht es um die Thematik Schwangerschaft. Da bin ich jetzt natürlich wieder fresh im Game und werde euch ein bisschen berichten und mal schauen, was uns noch so einfällt zu der Folge.
Hi Karis, schön dich zu sehen. Und ja, ich war letzte Woche total imponiert, als du mir von deiner Schwangerschaft im Podcast erzählt hast und habe dann ja direkt auch gesagt, dass ich mich super auf alle folgenden Folgen freue, weil ich glaube, das Thema Schwangerschaft und du bist, wie du sagst, gerade ja frisch schwanger, bringt so viel Mythen mit sich und gleichzeitig so viele wunderschöne Themen mit sich. Und da finde ich es einfach super cool, dass wir jetzt ganz viel Content zu dem Thema haben, einfach weil ich ja schwanger war und du jetzt frisch schwanger bist.
Ja, super. Bin schon gespannt.
Also womit steigen wir ein? Vielleicht ganz plausibel beim Anfang. Wie werde ich denn überhaupt schwanger? Und das vielleicht auch kommt mir gerade so spontan, auf kindlicher Ebene erklärt, wenn du zum Beispiel auch vielleicht deinem Kind erklären musst, deinem Jungen jetzt auch in dem Fall, wie denn dieses kleine Baby in deinen Bauch gekommen ist. Was sagst du ihm da?
Oh mein Gott. Also wir hatten jetzt ganz frisch angefangen, ihm zu erklären, dass Mama ein Baby hat und wir reden über das Baby und wenn wir auch einen Namen haben im Laufe der Zeit, dann würden wir das auch richtig mit einbeziehen, das Baby in den Alltag und einfach schon so ein bisschen, dass es präsent wird und wann es ungefähr kommt, also nach Weihnachten und nach seinem Geburtstag und wie das dann auch sein wird. Und ich habe ihm gesagt, dass es durch Liebe entstanden ist, aber nicht, ist sonst noch nichts weiter, weil er auch noch ein bisschen klein ist, ne, um danach zu fragen. Also gute Frage. Ich glaube, das könntest du beantworten, wie man mit Kindern spricht, dass sie das verstehen. Vielleicht irgendwas Universelles, Magisches, eine Vereinigung von unserer Familie in Form einer Person.
Also das finde ich auch eine super schöne Erklärung und ich bin da voll bei dir, dass es wahrscheinlich super auf das Alter des Kindes ankommt. Ich denke, dass es für euren Sohn total plausibel ist, diese universelle Erklärung zu wählen, ne? Dass Mama und Papa sich gern haben, dass sie Körperkontakt haben und dass dadurch dann so halt dieses neue Leben entstehen darf, was dann die Familie komplett macht. Ich glaube, wie du sagst, sie fragen dann nicht nach. Gute Frage ist dann, wenn das Kind zum Beispiel so, würde ich sagen, wann fängt es an? Vielleicht so ab 19 Jahren. Ja, so würde ich denken, dass ab so späteres Grundschulalter da vielleicht auch schon mal mehr Fragen zu dem Thema kommen. Also zu dem Thema Sexualität, die benennen das natürlich nicht so, aber da kommen. Und ich hatte im letzten Jahr auf einer Einschulung, da war ein Mädchen, die war 13 Jahre und die war so, da war ich nämlich gerade schwanger und die war so reif. Also die wusste so Bescheid, wo ich so meine Zunge stotternd, weil sie gesagt hat, ja, wie lange bist du schwanger, wann kommt das Baby und so, ne? Und dann sind wir irgendwie auf dieses Thema gekommen, wie denn ein Kind entsteht, so, ne? Und sie war da so total abgeklärt und hat mir sehr gut erklären können, was eben Sex ist, ne? Worauf du beim Sex achten solltest mit 13 Jahren und ich hatte so richtig bei mir gespürt, oh Gott, ich bin mit dem Thema gar nicht so rein, dass ich da einfach offen mit einem Kind drüber sprechen könnte jetzt, also letztes Jahr noch. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Eltern, weil sie hat eine jüngere Schwester, ganz viele Aufklärungsbücher tatsächlich haben. Also es gibt anscheinend viele Aufklärungsbücher in unserer Gesellschaft, wo erstmal die Geschlechtsteile benannt werden, aber nicht verniedlicht benannt werden, sondern wirklich einfach beim Namen, ne? Das ist der Penis, das ist die Vagina oder also so. Das fand sie halt total hilfreich, dass ihre Eltern ihr wirklich erklärt haben, was, also ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, ich glaube 10 oder so. Also die Eltern haben ja einfach liebevoll erklärt, was tatsächlich passiert. Und damit war sie komplett im Reinen. Also sie war so total, was, dass sie weiß, dass wenn keine Verhütung da ist, ne, dass dann die Option da steht, eben schwanger zu werden. Ach, ich glaube, wir sind darauf gekommen, weil sie ihre Periode das erste Mal hatte. Und da dachte ich so, krass, dass sie das einfach hier so sagt. So. Und also die
voll offen einfach drüber gesprochen.
Voll offen, ne? Und ich fand das aber, ja, aber ich fand das so schön. Und die hat halt wirklich gesagt, sie hatte viele Aufklärungsbücher und ihre Eltern haben sich wirklich einfach immer schon die Geschlechtsteile total neutral benannt und sind auch offen damit umgegangen, dass das, es ist ja auch was zum Leben dazugehört, dass Menschen miteinander schlafen. Und das hatte ihr geholfen. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so ein Buch gelesen, könnte ich aber mal machen. Und dann könnten wir auch mal so eine Folge dazu machen, wie klärst du deinem Kind in verschiedenen Altern auf, wie neues Leben entsteht. Da würde ich mich mal ein bisschen informieren, weil da würde ich jetzt einfach nur aus dem Gefühl gerade raus plaudern. Aber ich finde den Ansatz voll gut, einfach immer zu sagen, du hast da eine Vagina, du hast da einen Penis und na, auch beim Mann dann die Vorhaut oder bei den Mädchen dann die Also dass man halt einfach natürlich mit diesem Geschlechtsteil umgeht, weil ich halt schon weiß, dass meine Mama zum Beispiel immer gesagt hat, zur Periode hast du dein Zeug. So, aber da gibt es ja auch Begriffe wie Periode oder Erdbeerwoche oder so. Das kann man ja, also da finde ich diese Scham immer und das Geschlecht einfach voll außen vor zu lassen, finde ich nicht so eine schöne Option. Aber ich weiß, dass halt natürlich die Geschlechtsteile und auch Geschlechtsverkehr, jeder hat ihn und jeder hat ja auch Geschlechtsteile, aber dass die wirklich mit viel Scham auch verbunden sind. Also ich weiß nicht, was du für Erfahrungen machst, aber ich finde das schon.
Ja, also ich stimme dir da total zu. Das ist schon ein Fakt, der wichtig ist und man sollte Aufklärungen machen. Ich bin da auf jeden Fall dafür. Nicht zu früh, vielleicht nicht zu viel, aber vor allem auch nicht zu wenig, weil wenn eben einfach da die Scham auch kommt und man nicht darüber spricht, dann kriegt das Kind ja eigentlich nur Probleme, weil erstens kann das Kind mit den Eltern nicht darüber sprechen, weil es sich vor den Eltern schämt, weil die Eltern sich geschämt haben. Dann weiß es zum Beispiel Verhütung und so weiter, kennt sich vielleicht nicht aus, weiß nicht, wie man mit dem Thema halt sprechen soll, mit dem Geschlechtsteil und so weiter. Dann geht es natürlich auch um sexuelle Übergriffe. Das Kind kann die dann natürlich viel besser zuordnen, wenn es weiß, dass man das nicht einfach macht, sondern das macht man nur, wenn man sich liebt und wenn man die Person kennt, nicht einfach, wenn jemand mich anfassen will, dann sage ich, nee, also das möchte ich nicht. Also es ist auch ein besserer Schutz, glaube ich, für die Kinder. Ich denke, es ist einfach so ein Mittelmaß. Also ja, dass man da sowas findet, auf jeden Fall interessant. Da würde ich mir mal Gedanken machen, wie wir da fortführen.
Ja, soll jetzt
fortfahren. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet mit dieser Frage. Ja, lasse ich mal mit einfließen, auf jeden Fall.
Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du sie mir zurückspielst.
Deswegen. Oh, ach so, Mist. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal weiter mit unseren Themen.
Ja.
Und ja.
Aber Expertin bist du ja in dem Bereich, wenn es um die natürliche Verhütung geht, beziehungsweise auch da, also du hast dich höchstwahrscheinlich viel mit Verhütung schon beschäftigt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist so ein kleines Expertengebiet einfach entstanden, weil ich mich da unheimlich dafür interessiert habe, natürliche Verhütung anzuwenden. War vorab kurz auf jeden Fall zu sagen, jeder muss sich dann aber auch wirklich damit beschäftigen, weil ich hatte auch öfter mal so den Fall oder das Gefühl, dass ich gesagt habe, ja, also das damit kannst du super verhüten, das funktioniert auf jeden Fall. Aber die Person hat halt nur das Gerät benutzt, aber hat sich eigentlich gar nicht so informiert, wie das genau funktioniert. Und das ist natürlich auch nicht ausreichend. Ne? Man muss natürlich schon ein Gefühl dafür bekommen und sich Wissen aneignen, gegebenenfalls. Und einfach die Zeit dann auch ein bisschen reifen lassen, ein paar Zyklen testen, damit man dann ein Gefühl dafür bekommt. Also es, ja. Und ich verhüte schon seit sehr langer Zeit natürlich. Ich glaube, es sind schon 5 Jahre und wir haben 4 Jahre lang auch natürlich verhütet, bevor Fjord entstanden ist. Und das war auch auf jeden Fall alles ganz genau richtig, dass dann eben ein Kind entstanden ist zu diesem Zeitpunkt. Konnte man dann auch total nachverfolgen, sowie auch jetzt noch mehr, weil ich genau weiß, wann das entstanden ist, weil wir das auch so ein bisschen eben geplant haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und es ist halt so, dass die natürliche Verhütung mit verschiedenen Methoden funktioniert. Meine Methode ist die symptothermale Methode. Das ist eine Methode, mit der man seine Basaltemperatur misst am Morgen, bevor man aufsteht. Und da diese Temperatur kann man zum Beispiel messen mit einem Fieberthermometer, das aber auch speziell also für die Verhütung zugelassen ist, oder einem Verhütungs-PC, den hatte ich anfangs. Oder ich habe jetzt ein Trackle, heißt das, Werbung hier, also die habe ich selber gekauft. Das ist einfach nur eine super Empfehlung, weil es für mich das Einfachste ist. Und es ist ein Tamponartiges Stückchen, also sieht auch so aus, was man einfach abends einführt und morgens in seine Station legt. Und dann überträgt es die Daten in eine App. Und in dieser App kann man die Basaltemperatur messen, also sehen. Und das finde ich viel einfacher, als wenn man ein Fieberthermometer in den Mund nehmen muss. Dann muss man 2 Minuten oder so still liegen. Und manchmal bin ich wieder eingeschlafen oder habe das zerkaut, weil ich eingeschlafen bin und mein Kiefer ist so auf das Fieberthermometer. Und dann ist das auch ein, zwei Mal kaputt gegangen. Genau, oder es gibt auch Uhren, die es am Handgelenk messen. Da habe ich aber keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Und symptothermal heißt, dass eben die Temperatur zum einen gemessen wird. Also die ist wichtig. Aber zum anderen musst du nochmal einen Faktor mit einfließen lassen, wie zum Beispiel den Cervix-Schleim. Das ist auch so ein bisschen eine Gefühlssache. Die muss man dann auch erstmal erlernen, wenn man vor allem die Pille genommen hat, weil da ist einfach der Körper auch unter der Pille und nicht natürlich. Und da muss man danach erstmal lernen, wie der Körper eigentlich, also was der für einen Schleim bildet, wann und warum. Und wenn man den deuten kann, was eigentlich relativ einfach ist mit ein bisschen Übung, dann kann man den auch eintragen. Und die zwei Sachen in Verbindung sind tatsächlich, wenn man die richtig einträgt, so sicher wie die Pille. Also es ist wirklich extrem sicher. Und es ist halt einfach nur wichtig, dass man sich da eben ein bisschen damit beschäftigt. Man kann halt nicht eine Pille schlucken und fertig. Muss ein bisschen Körpergefühl entwickeln. Und ja, ich finde das mit der App, es ist wirklich einfach gemacht. Es ist sehr viel erklärt. Es gibt auch Bücher, die natürliche Verhütung zum Beispiel. Habe ich auch ein Buch gelesen, da kann man auch ganz arg viel lernen. Man kann natürlich auch diese Kurve, also diese Temperaturkurve selber zeichnen, indem man das Fieberthermometer nimmt und dann ein Kreuzchen macht an dieser Stelle. Und dann sieht man praktisch, wie diese Kurve nach oben geht und wie sie dann wieder abfällt. Und da erkennt man dann auch, wann der Eisprung ist und so weiter. Aber das ist halt wirklich komplex. Und deswegen, es gibt so moderne Sachen, die auch zertifiziert sind.
Ich finde das ganz spannend, weil, also ich habe 2 Fragen. Ich stelle erstmal die eine mit der Temperaturmessung, wo du die Kurve so selbst verfolgst, beziehungsweise wo du die Temperatur in deinem Mund misst, beziehungsweise ich hatte damals ein Gerät, ich habe das immer noch, Ofi heißt es, glaube ich, Ofi oder so. Kennst du das?
Das klingt süß. Ofi. Nee, ich glaube nicht.
Da hast du im Teambereich die Temperatur tatsächlich gemessen morgens. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Temperatur immer nur so ganz wenig abweicht, so zwischen, also irgendwie bei 36,4 und dann bei 36,5 und dann mal so dieses hohe, dieses 36,9 oder so, ne? Weil du gerade von dieser Kurve gesprochen hast, entweder hat es bei mir einfach damals falsch gemessen oder mein Körper funktioniert anders, ich weiß nicht. Aber sind das wirklich nur diese ganz minimalen Unterschiede oder sind die schon eigentlich?
Ja, es sind schon sehr minimale Unterschiede tatsächlich. Die Basaltemperatur ist praktisch die Temperatur, die eben im Ruhezustand nach dem Schlafen zu messen ist. Und das Gute ist halt auch zum Beispiel bei dem Trackle, weil man das die ganze Nacht trägt, dass es schon auch mehrere Messungen macht zum Morgen hin. Und es ist halt auch wichtig, dass man zum Beispiel bei einem Thermometer, das ist ja, muss ein ganz feines sein. Also es gibt ja auch Wagen, die zum Beispiel 1 Kilo wiegen, 2 Kilo, 3 Kilo. Dann gibt es ja feine Wagen, die 0,1 Gramm wiegen oder super feine Wagen. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied, welches Messgerät man benutzt und welche Tabelle man benutzt. Also wie ist da die Chronik auch aufgebaut? Weil man kann ja jetzt nicht in 1er-Schritten da vorangehen, sondern es müssen ja wirklich 0,1 Schritte sein, dass überhaupt diese Kurve dann zu sehen ist. Und da finde ich deswegen halt auch immer wieder diese App ganz gut. Aber es ist wirklich sehr, sehr sensibel und fein. Ja, das stimmt schon.
Und gleich ist ja dann auch tatsächlich bei dem Cervix-Schleim, weil der ist eigentlich ja über den gesamten Zyklus da, aber eigentlich präsent seit wirklich kurz vor dem Eisprung, oder? Und danach, beziehungsweise währenddessen. Ich weiß nicht, ob du tief gehen möchtest, um ein bisschen so zu erläutern, vielleicht falls jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich interessiere mich dafür, erstmal sagst, okay, du hast jetzt diese Tampon-Methode gewählt, wo du einfach erstmal sicher in der Temperatur sein kannst, ne, ohne dass du da dran denken musst, außer halt am Abend und am Morgen wieder rausnehmen, logisch, aber jetzt nicht direkt erster Gedanke am Morgen so gefühlt. Ne. Sagen wir mal, wir haben jetzt die Temperatur, die App, aber wie kannst du so diesen Cervix-Schleim vielleicht noch ein bisschen beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon sehr eindeutig, wenn man zum Beispiel... Also der Zyklus ist ja eigentlich auch immer ähnlich, wenn man den so ein bisschen kennt. Also es fängt ja an, es hat ungefähr so 26 bis 30 Tage ganz grob, der Zyklus. Und der Zyklus fängt ja eigentlich an mit dem ersten Tag der Periode. Wissen auch viele nicht, weil viele denken, nach der Periode fängt der Zyklus an. Aber der fängt mit dem ersten Tag der Periode an. Das trägt man dann auch schon ein. Damit erkennt das System, dass eben ein Zyklus beginnt. Und dann nach der Periode ist so ungefähr der 4., 5. Zyklustag. Da kann man dann anfangen mit dem Trackle. Man muss es natürlich nicht während der Periode tragen. Dann fängt man da an, genau. Und da ist der Cervix-Schleim meistens eher so gar nichts, eigentlich relativ neutral, kann ein bisschen cremig sein. Und dann geht's los, dass er anfängt, eben so durchsichtig, spinnbar, ziehbar zu werden. Eher klipprig, und das merkt man einfach, wenn man sich abputzt mit einem mit einem Toilettenpapier, dass es dann sehr klitschig ist. Und da erkennt man, okay, jetzt wird praktisch darauf vorbereitet, dass der Eisprung so in 5 Tagen stattfindet, weil das macht der Körper ziemlich schlau, natürlich wieder, weil das Gute ist bei so einem spinnbaren Schleim, dass die Spermien, wenn die dann eintreffen würden, würden die sich super cool da hochspinnen und hochziehen, und eben eine Befruchtung ist viel, viel besser, wenn die Spermien eine Leiter haben, sage ich jetzt mal, um einfach da anzukommen. Und deswegen hat man vor dem Eisprung diesen Cervix-Schleim. Der geht ungefähr so 4, 5 Tage, das trägt man dann auch ein. Und relevant für das System ist aber nur, wenn der höchste Punkt erreicht ist, also der letzte Tag, an dem dieser Schleim so ist, weil danach wird er wieder eigentlich cremig, feucht, einfach normal. Da merkt man dann, okay, jetzt ist der Eisprung oder der Eisprung ist vorbei. Genau, das ist so dieser Break-Even-Point, sage ich jetzt mal. Und das trägt man dann 4 Tage hintereinander ein, weil das System geht natürlich auch auf sicher. Und wenn das System dann sieht, 4, 5 Tage hat sie jetzt S eingetragen, also Schleim, nicht diesen Höhepunkt, dann weiß das System mit Hilfe von der Temperatur, weil die ist da auch am höchsten, und danach geht sie wieder runter, also müsste sie auch 4 Tage danach wieder runtergehen. Und dann erkennt das System, okay, der Eisprung ist passiert, und dann wird man auch wieder unfruchtbar. Also das System zeigt dir dann auch an, okay, du hattest deinen Eisprung, der war da und da. Das sieht man dann halt ganz genau immer erst im Nachhinein, wenn der höchste Punkt erkannt wurde. Und wenn die danach folgen, dann auch, wenn das alles halt sicher ist, dann zeigt das auch ganz genau an. Und man kann natürlich dann auch sagen, dass der Schleim dann einfach wieder normal, also normal ist, und dann weiß man auch ganz sicher, okay, jetzt kann ich auch, muss ich keine Kondom benutzen, sondern kann einfach so mit meinem Partner schlafen. Genauso wie auch, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, dass ich jetzt zum Beispiel schon 12 Zyklen habe und immer bis zum 10. Tag war ich unfruchtbar. Das ist immer gleich. Da ist nie irgendwie was anders. Dann kann ich eigentlich auch davon ausgehen, dass ich immer bis zum 9. Tag auf jeden Fall mit meinem Partner schlafen kann, ohne ein Kondom zu benutzen. Und nach dem Eisprung natürlich macht man auch ein, zwei Tage Sicherheit. Aber danach kann man ja auch mit dem Partner ohne Kondom miteinander schlafen. Und während dieser heißen Phase, wenn man fruchtbar ist, verwendet man halt ein Kondom. So haben wir das gemacht. Und dann geht alles auch schon wieder von vorne los.
Total spannend. Also es ist ja tatsächlich so, also jeder Zyklus ist ja anders, wie du es vorhin gesagt hast, so zwischen 26 und 30 Tagen. Ich hatte tatsächlich einen langen Zyklus von 32 bis 34 Tagen. Aber das ist auch alles normal und so, ne? Das ist ja je nach Körper. Und dann kann man ja aber schon so sagen, dass es prinzipiell so ist, dass 10 Tage, also ab dem 10. oder 11. Tag nach der Periode, nee, mit der Periode reingezählt, also der 10., 11. Tag des Zykluses. Und dann pauschal sagen wir nochmal irgendwie 8 Tage, da bist du dann fruchtbar, ne? Weil die Spermien ja auch ein paar Tage länger überleben können oder auch nach dem Eisprung noch du schwanger werden kannst. Und dann wieder, keine Ahnung, 10 Tage nicht fruchtbar. Weil man ja wirklich, man hat ja trotzdem ein großes Fenster, wo du fruchtbar bist tatsächlich, so von über einer Woche, würde ich mal jetzt so pauschal sagen, ohne es jetzt genau definieren zu wollen. Und das finde ich halt so ganz spannend, weil ist es dann so, dass der Körper, also wie ist deine Meinung dazu? Es gibt ja wirklich Frauen, die einfach auch schon versuchen, schwanger zu werden und daher auch so verschiedene Testungen machen, wann der Eisprung tatsächlich ist. Woran liegt es dann, dass dieses Plausible, was wir gerade erklärt haben, wenn du deinen Körper kennst, wenn dein Zyklus immer ähnlich ist, woran liegt es dann tatsächlich, dass dann Spermien, oder dass du vielleicht nicht sofort schwanger wirst, obwohl theoretisch das ja bei jeder Frau ähnlich bzw. gleich sein sollte, dass du so in diesen Phasen so schwanger werden kannst?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise bedarf auch komplexe Antwort, weil ich kann es natürlich nicht genau sagen und ich möchte auch nicht mich da, wie sagt man das, allwissend hinstellen, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene, zum einen Krankheiten, es gibt den Stress, der für, finde ich, unglaublich elementar ist und es gibt natürlich auch so die Sache, okay, ich werde nicht schwanger, aber da muss man halt auch mal analysieren, warum nicht. Vielleicht kennt die Person ihren Zyklus ja gar nicht. Vielleicht hat die das auch noch nie probiert, mit sowas zu messen. Vielleicht denkt sie, es gibt ja auch diese LH-Streifen. Das sind so Streifen, wo man Pipi drauf macht und da zeigt es den Wert an. Von denen halte ich jetzt zum Beispiel nichts, weil das hat bei mir nicht gepasst.
Diese Evaluationstests oder sowas heißen die.
Ja, Frage? Genau, Ovulationstests. Das hat jetzt... Bei mir hat es nicht gepasst. Also das hat nicht mit der Basaltemperatur übereingestimmt. Ja, zum Beispiel. Oder da gibt es auch noch so Tests, dass man reinblasen kann, wie so ein Alkoholtest. Soll auch richtig sicher sein. Anhand von dem Atem wird das dann gemessen. Und auf jeden Fall muss man das auf die Person genau, finde ich, betrachten, warum sie jetzt nicht schwanger wird. Aber verschiedene Gründe sind jetzt zum Beispiel, wie ich halt finde, vor allem erstmal der Kopf, dass man auch es nicht erzwingen will. Man kann das nicht kontrollieren, man sollte das mit Liebe machen und nicht mit Druck. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch für den Mann ist es natürlich ein Druck, wenn man sagt, oh, jetzt machen wir ein Baby, oh, das klappt nicht. Ich glaube, da ist es immer sehr ein schwieriges Thema. Dann natürlich die Hormone. Es kann sein, dass die Hormone irgendwie verrückt spielen. Wobei eigentlich, wenn man einen regelmäßigen, guten, normalen Zyklus hat, müssten eigentlich die Hormone ja auch stimmen, ne? Sonst würde das ja eigentlich nicht gehen. Und wenn man den Eisprung erkennt, dass der da ist, das kann man ja auch beim Arzt sehen, dass der Eisprung da ist mit dem Ultraschall, also dass er da war. Und man spürt es ja auch oft oder man kann es eben mit der basalen Temperatur feststellen. dann, ja, und die Spermienqualität irgendwie einigermaßen in Ordnung ist, dann steht da eigentlich nichts im Wege. Wovon ich jetzt zum Beispiel nicht so viel halte, ist, wenn man die Pille direkt, also wenn man die Pille sehr lange nimmt, was ich auch gemacht habe als Jugendliche, weil es damals halt einfach so gemacht wurde, und dann direkt schwanger werden möchte. Ich glaube, das ist irgendwie für den Körper extrem verwirrend, weil die Pille zu nehmen ist ja wie, wenn man dauerhaft schwanger ist. Es wird ja dem Körper vorgetäuscht, dass man eigentlich schwanger ist. Und da geschieht immer ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich. Und Schmierblutungen, man hat ja eigentlich gar keinen Zyklus, man hat seine Tage nicht. Es ist einfach von außen fremdbestimmt. Und wenn man dann eben schwanger wird, dann muss der Körper das ja auch erstmal lernen, so was er jetzt eigentlich machen muss, um die Schwangerschaft auch zu halten. Das ist ja ein ungewöhnlicher Prozess. Also ich glaube, da liegt so ein bisschen vielleicht ein Knackpunkt, was vielleicht für Frauen dann schwieriger ist. Also ich würde immer früher auf jeden Fall aufhören, das zu, oder am besten gar nicht, wenn es geht. Oder halt früher aufzuhören, also nicht erst mit dem Kinderwunsch. Kann natürlich auch, also es geht natürlich auch gut. Es ist halt nur so ein, könnte sein, dass es dann vielleicht schwieriger ist. Und mental ist, finde ich, immer in jedem Lebensbereich ein großes Thema, dass man mental einfach dafür bereit sein sollte und es locker irgendwie und dass der Partner passt, dass die Umstände passen. Vielleicht will ich unbedingt ein Kind, aber eigentlich ist der Partner gar nichts für mich. Also eigentlich beschützt vielleicht das Leben einen nur, weil es nicht klappt. Also analysieren einfach, jeder für sich.
Ja, ja, das stimmt. Das ist auch dann wieder so dieses Individuelle und da finde ich es auch, also ich bin ja ein großer Fan davon, dass irgendwann jeder auf der Welt so einen Mental Coach hat oder halt jemanden, der so nochmal wie so eine Vogelperspektive gemeinsam mit dir auf dein Leben so entwickelt. Und dass das nicht mehr so als irgendwie, ja, du hast irgendwas, weil dir stimmt irgendwas nicht, weil du einen Coach brauchst oder einen Psychologen brauchst. Deswegen finde ich es richtig, würde ich es richtig feiern, wenn das einfach jeder, sowieso Check-up beim Arzt, dass auch jeder sowas einfach auf natürlichen Weg hat. Und da wirklich die Perspektive mal drauf zu entwickeln und tatsächlich einfach, weil du auch die Pille angesprochen hast und ich habe jetzt auch schon rausgehört, dass du die jetzt nicht so feierst und klar, damals war das so, ich glaube, ja, dass sie einfach schnell ab einem Teenageralter auch empfohlen wird. Ne? Oftmals wird sie vielleicht auch empfohlen, weil deine Haut irgendwie unrein wird oder weil du zu auch gar nicht deinen Körper, oder du das Gefühl hast, dein Körper kann diese Periode nicht durchstehen. Viele haben ja auch wirklich sehr starke Periodenschmerzen, warum sie die Pille nehmen, wo das dann hilft, aber da auch hinzugucken, warum sind denn die Schmerzen so groß, ne, verkrampfe ich etc. Und da hilft es meiner Meinung nach auch, sich extrem mit seinem eigenen Körper zu befassen. Also mir hat das wirklich sehr geholfen, weil ich habe irgendwann tatsächlich einfach die Pille aufgehört, weil ich in den USA gelebt habe und da einfach keine Pille mehr hatte. So, ne? Deswegen musste ich sie zwangsläufig aufhören. Und dann habe ich die ein halbes Jahr nicht genommen und habe aber meine Periode gar nicht mehr bekommen, obwohl ich sie mit der Pille eben hatte. Also ich hatte sie tatsächlich, ich habe die nicht durchgenommen. Und dann habe ich halt so gedacht, wow, okay, das ist ja mega komisch, ne, dass die Periode ausbleibt. Und da habe ich dann halt auch angefangen, ich glaube, das war 2016 oder 17, mich damit zu befassen, wie funktioniert der weibliche Körper überhaupt und wieso, was hat eigentlich die Pille überhaupt über 10 Jahre, waren das da mit Sicherheit oder 8, mit mir gemacht. Und meine Periode blieb tatsächlich 2 Jahre aus oder 1,5, bis ich sie dann bekommen habe und dann auch wirklich sehr unregelmäßig bekommen habe. Und dann hatte ich halt wirklich kurz bevor wir 2023, also Mitte 2022, würde ich sagen, also ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr bevor wir dann gesagt haben, wir wollen ein Baby, hatte ich dann einen regelmäßigen Zyklus überhaupt mal. Also das heißt, es hat einfach schon super viele Jahre gedauert, bis mein Körper einfach einen regelmäßigen Zyklus hatte. Und ich sprach das dann auch bei einer Frauenärztin an, bei der ich jetzt nicht mehr bin, da war ich einmal und nie wieder und habe ihr halt auch gesagt, dass mein Zyklus halt einfach länger ist und aber auch lange gebraucht hat, bis er kam nach der Pille. Und sie hat sofort gesagt, das hätte mit der Pille nichts zu tun. Dann dachte ich auch so, okay, interesting. Interessant.
Also, Sophie, das ist echt keine Seltenheit. Ich glaube, da geht es jeder zweiten Frau so nach dem Absetzen der Pille. Oder ich hatte eine ganz schlimme Haut. War wirklich heftig. Da hatte ich dann auch angefangen wegen meiner Kosmetik. Also ich habe aufgrund meiner schlechten Haut nach dem Absetzen der Pille mit meinen Charis-T-Produkten angefangen. Und es ist halt doch auch so, also du hattest gesagt genau, dass du deine Periode hattest, aber wenn man die Pille nimmt, hat man nicht wirklich seine Periode. Also es ist nicht die Periode, sondern es ist einfach nur eine Blutung, die halt künstlich erzeugt wird vom Körper.
Ah, deswegen hast du gesagt, die Periode bleibt dann sich.
Genau, also das ist so völlig künstlich gemacht und deswegen hat man es ja auch so schwach, weil das ist nicht wirklich die Regel. Genau, und wie du sagst, also es gibt so viele Beispiele schon allein, die ich kenne oder von denen ich gelesen habe, dass man einfach 1,5 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr die Periode gar nicht bekommt. Also da hatte ich Glück, dass ich wenigstens meinen Zyklus direkt auch hatte, aber dafür hatte ich eben die Hautprobleme. Und es ist halt wie immer so, dass man die Medizin sollte man nutzen, um ein Leben zu retten, aber man sollte sie nicht grundsätzlich nutzen, um Sachen zu verschleiern, die eigentlich hervorkommen wollen. Also zum Beispiel Pickel in der Pubertät. Und da nimmt man die Pille. Also man zahlt einfach dafür. Der Preis ist immer hoch, glaube ich, bei solchen Dingen. Und früher oder später kriegt man es doppelt und dreifach zurück, weil man seinen Körper nicht analysiert hat. Weil alles hat ja einen Ursprung und alles hat den Ursprung halt in sich. Und das ist so wahnsinnig, dass es halt einfach auch von den Frauenärztinnen, also auch die ich kenne jetzt auch nicht jede, es gibt sicher auch ganz tolle und ich bin auch kein Arzt, aber meine Frauenärztin ist auch, also ihr erster Kommentar war, ja, also wenn sie Pille nicht nehmen, ja, dann wollen sie ja schwanger werden. Also dann habe ich gesagt, ja, nee, ich möchte halt verhüten und die hat nicht mal gewusst, was das ist, Basaltemperatur, Zyklus, wie? Also das ist schon echt erschreckend. Und da habe ich mich halt selber durchgewurschtelt. Also beim Arzt findet man da jetzt nicht unbedingt den passenden Weg.
Ja, und da auch wirklich immer, also wenn wir einfach bei der Medizin und beim Frauenarzt bei dem Thema bleiben, und ich glaube wirklich, dass das Thema Schwangerschaft so ein sensibles Thema, vor allem, also bestimmt auch für Männer, ich schließe jetzt mal beide mit ein, also für Frauen und für Männer, einfach ist und teilweise Aussagen getätigt werden von Frauenärzten, wie das Dinge vielleicht nicht normal wären, ne? Wie zum Beispiel vielleicht auch ein zu langer Zyklus oder wenn der Zyklus auch ausbleibt, dass das dann gleich mit, weil ich könnte meine Frauenarztgeschichte noch weiter erzählen. Ich habe ihr dann halt gesagt, dass ich eben auch diesen langen Zyklus habe und das liegt ja nicht an der Pille und dann hat sie mir gleich Prospekte mitgegeben, unerfüllter Kinderwunsch. Wo ich mir gedacht habe, okay, wir haben noch gar nicht versucht, schwanger zu werden und gleich ich habe so geweint, als ich da rausgegangen bin, weil ich glaube, diese Angst, dass du als Frau vielleicht nicht schwanger werden kannst, gerade wenn du dir so sehr wünschst, Mama zu werden, ich glaube, es ist einfach vielleicht auch natürlich, dass du nicht genau weißt, okay, klappt das mit 100, also du hast ein Gefühl und du siehst es auch und so, aber so ein bisschen Unsicherheit ist vielleicht da. So, ne? Also bei mir war die auf jeden Fall da. Und dann gibt sie mir sowas und ich habe ihr danach auch wirklich, also ein paar Wochen später, eine E-Mail geschrieben, dass ich das unverantwortlich fand, wie sie mit mir umgegangen ist und dass ich auch nicht mehr zu ihr komme. Und ich habe auch so geweint und bin auch zu Markus und so. Und er ist ja da total, also er sagt dann, dass das Quatsch ist und dass das alles klappt. Und ne, der hat mich dann gut runtergeholt, hat die Prospekte mit mir weggeschmissen und so. Und da auch wirklich hinzugucken, wenn du dich bei einem Arzt nicht wohlfühlst, besonders bei einem Frauenarzt, wo es so sensibel ist, auch emotional ist und Emotionalität und das gehört in der Schwangerschaft und bei dem eigenen Körper einfach mit dazu. Also run.
Run. Ja, du hast recht. Ich muss ja da auch noch tatsächlich eine Scheibe abschneiden. Weil
bist du noch da?
Ja, ich bin da noch. Und ich habe ja auch schon, also ich sage ihr dann schon meine Meinung und lasse es so ein bisschen durch mich durchströmen, wenn mir das eine oder andere jetzt einfach gar nicht zusagt. Aber ja, ich lasse mir da nichts mehr gefallen. Also wenn sie da versucht, mir was aufzudrängen oder mir versucht, Angst zu machen, weil das ist ja genau das. Einem wird ein Stempel aufgedrückt und es wird direkt mit irgendwelchen Krankheiten gedroht, die man vielleicht hat, irgendwelchen Syndromen, irgendwelche Unfruchtbarkeitsprobleme. Dabei fehlt einem vielleicht einfach nur ein Vitamin oder irgendwas, was man einfach zuführen kann. Also das gibt es ja auch voll oft, dass man nicht schwanger werden kann. Dabei fehlt einfach nur irgendwas. Da schaut man dann halt danach und dann führt man das zu. Und fertig. Also das ist halt wirklich schlimm, dass einfach das System nicht darauf ausgelegt ist, den Menschen zu heilen, sondern es wird einfach direkt wieder einen dann zur Kinderwunschklinik verwiesen. Also ich glaube, das ist auch ganz arg. Ich glaube, wir hätten viel weniger Frauen, die wohl nicht schwanger werden können, wenn es da einen anderen Weg geben würde für die breite Masse, weil das ist so viel Unsicherheit und dann ist ja der Kopf blockiert. Dann denkt man mental, das klappt nicht. Die Ärztin hat gesagt, mein Zyklus ist zu lang, wie du sagst, 34 Tage. Ja, das ist jetzt nicht in der Norm, also ist direkt irgendwas kaputt. Aber das ist halt gar nicht so. Und manche haben auch 25 Tage oder so.
Also bei uns hat das sehr schnell geklappt. Alles völlig in Ordnung.
Ja, also das ist schon schade. Also hört da auf euch und fühlt in euch rein und lasst euch nicht verunsichern. Und genau wie du gesagt hast, rennt, wenn der Arzt so komplett nicht euren Werten entspricht.
Ja, ich glaube, wenn du, wie du sagst, du kannst es gut abfedern und du kannst es einordnen und ihr auch auch wirklich deine Meinung sagen, dann, hey, vielleicht kann sie durch dich auch wachsen und du kannst auch durch sie sehen, wie standhaft bist du in deiner eigenen Überzeugung. Deswegen, vielleicht ist dann Run auch nicht immer die Lösung, also wenn das so passt. Wenn du aber einfach sagst, okay, du hast gar nicht den Raum, um das abzufedern oder möchtest es auch nicht abfedern, dann wirklich den Arzt zu wechseln, weil wenn du schwanger bist, geht das ja weiter, ne? Also es gibt einfach super viele Empfehlungen, die du in der Schwangerschaft tun kannst, die auch teilweise schon deinem Kind nicht gut tun, wenn du sie tust. Aber die Medizin natürlich sieht, okay, es schließt einfach Krankheiten aus, es geht dann auch um die Gesundheit von dir als Mama vielleicht. Also da gibt es ja ganz viele Tests und Screenings und was du alles machen kannst. Und wenn wir jetzt zu dem Thema gehen, dass du schwanger bist und einfach um beim Frauenarzt zu bleiben, ich finde ja, das eigene Wissen dahinter und enorm wichtig, weil es hilft dir super, einfach die Informationen, die dir der Arzt gibt, zu nehmen und zu gucken, was fühlt sich da für dich stimmig an, was hast du vielleicht auch schon mal von Bekannten gehört, was hast du selbst recherchiert, was fühlt sich für dich gut an, was möchtest du vielleicht auch machen, ne? Weil natürlich jedes Screening, was du tust, hat ja auch eine Konsequenz, die du dann trägst, falls da vielleicht auch was rauskommt, irgendwie eine Krankheit bei deinem Kind oder so, was ja auch nicht immer stimmt, weil du kannst ja nicht in die Bauch, also kannst ja nicht 100% sicher ist es halt auch nicht. Und da einfach die Frage auch zu haben, okay, was würde es verändern, wenn da jetzt was rauskommen würde? Und da finde ich einfach es super wichtig, sich vorher selbst zu bilden. Was gibt's alles und was, weil wenn du beim Arzt bist, wenn du schwanger bist, finde ich, kommt schon sehr viel, also besonders bei der ersten Schwangerschaft, sehr viel auf dich zu und du bist dann gleich wieder, okay, muss ich das jetzt alles machen? Und da hilft es halt enorm, sich vorher mal damit beschäftigt zu haben oder halt mit Frauen auszutauschen, die schon ganz viele oder ein Kind oder die halt einfach schon Kinder haben. Oder wie,
ja,
siehst du das?
Ja, hast du voll recht. Ja, total. Also das ist einfach für mich auch so ein schwieriges Thema, weil es jetzt gerade auch wieder so präsent geworden ist. Und da muss ich einfach auch wirklich nochmal so in mich gehen und schauen, ob ich da dem standhalten möchte, auch überhaupt mit der Frauenärztin. Oder ob ich mir sage, ich habe, also wie du am Anfang jetzt gesagt hattest, zum einen jetzt mal darauf einzugehen, dass sie von mir lernen kann. Wäre schön wirklich, dass sie vielleicht von mir lernt, auch dass ich jetzt halt keine Impfungen in der Schwangerschaft möchte oder auch den Zuckertest nicht machen möchte, weil es halt andere Wege gibt, als einen halben Liter Zuckerwasser zu trinken. Und das habe ich zum Beispiel bei der ersten Schwangerschaft gemacht, weil es halt doch irgendwo halt, man ist dann dort und die sagen das dann so und es ist so wichtig und irgendwie lässt man sich ja dann doch wieder so ein bisschen breitschlagen, ne?
Den habe ich tatsächlich gemacht, weil das war das Einzige, was ich gemacht habe in der Schwangerschaft, den Zuckertest, weil, wie du gesagt hast, der ist so in jedem Volksmunde. Und ich dachte, okay, der schadet dann tatsächlich mir. Und ich, ja, weil, also genau. Ich glaube, der Zucker hat dann in dem Moment jetzt wirklich nicht dem Baby geschadet. Man isst ja auch so mal Zucker. Aber ich muss dir sagen, shame on me, ich fand den eigentlich ganz lecker.
Ja, das ist auch lecker. Ist ja purer Zucker. Ich habe den auch gemacht, aber ich will den diesmal nicht machen. Ja. Und jetzt hat sie mir den Termin da reingedrückt und jetzt muss ich halt meinen Mann stehen und sagen, ich möchte den Test nicht machen. Ja, aber warum? Der ist so wichtig. Und dann muss ich halt mich rechtfertigen und also ich bin da jetzt noch auf der Suche und Findung und auch allgemein mit der Geburt, habe ich mal angesprochen, Hausgeburt. Mhm. Hausgeburt?
Ja, vielleicht hat sie
also das ist so riskant, das birgt so viele Risiken. Und ich so, oh ja, also es hat mir in dem Moment nichts ausgemacht, aber danach bin ich rausgelaufen und habe mir irgendwie gemerkt, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt doch nicht so gut. Also man hat dann ja doch diese Worte im Kopf.
Also wir hatten eine Geburt nicht zu Hause, aber im Geburtshaus. Also ist ja ähnlich gleichzusetzen, nur dass du das... Ach, wusstest du es gar nicht?
Nein, ja. Du musst darüber erzählen.
Ich war im Geburtshaus und also das war auch der Grund. Ich habe mir eine Frauenärztin gesucht. Ich glaube nicht, dass es eine Frauenärztin hier auf dieser Welt in Deutschland gibt, die sagt, geh ins Geburtshaus, das geht super. Ich glaube es einfach nicht, weil da ist die Medizin und dieses natürliches Gebären oder auch natürliche Verhütung, die könnten sich so in die Karten spielen, tun es aber halt einfach noch nicht. Und vielleicht kommt es auch noch. Aber ich habe mir trotzdem eine Frauenärztin gesucht, wo ich das Gefühl hatte, dass sie es respektiert, was ich tue. Und das habe ich schon beim ersten Termin gespürt gehabt, dass sie sehr, die hatte super viele Schwangerschaftssprechstunden. Und da habe ich gedacht, okay, sie ist da sehr spezialisiert auch auf Schwangere. Also bin ich dahin, zusammen mit Markus, hat sie dann diesen Ultraschall gemacht und so, hat gesehen, dass wir ein Kind haben. Und vorher hatten sie Blut abgenommen, aber da war mir, also so weit will ich gar nicht ausholen. Auf jeden Fall war ich aber schon sehr klar in dem Standpunkt, dass ich ins Geburtshaus möchte. Also ich glaube, da hilft auch wirklich diese innere, klare Entscheidung, dass du das möchtest. Und ich hatte auch schon eine Zusage von 2 Geburtshäusern hier in Leipzig und hatte dann aber mich schon entschieden und auch schon meine Hebamme, mit der ich mich so wohl gefühlt hat, obwohl sie irre jung war. Also sie war halt 25, das habe ich erst nach der Geburt erfahren, weil sie war auch bei meiner Geburt dabei, dass sie wirklich so jung ist. Ich dachte, sie wäre so 30, aber sie ist irre jung gewesen. Aber es hat ja nichts verändert und jedenfalls ist es so, dass meine Frauenärztin, also wir haben keine Screenings gemacht, wir haben, glaube ich, nicht mal diesen letzten Ultraschall mehr gemacht. Ja, wir haben super, auch nicht diese Voruntersuchung dann am Geburtstermin, also der kam eh früher, aber egal, auf jeden Fall habe ich ihr, und auch als es ums Impfen geht, da habe ich eher so gesagt, naja, heute möchten wir es nicht machen, weil wir haben noch das und das vor. Und deswegen, also ich habe mich eher so rausgeredet bei den Dingen, die ich nicht machen wollte, als klar zu sagen, ich möchte es nicht. Aber sie verfolgt das ja im Nachgang nicht mehr, was du tatsächlich gemacht hast. Also sie spricht dann, weil den Zuckertest musst du ja an einem bestimmten Moment machen. Und wenn du den Termin absagst bei ihrer Sprechstunde, dann fragt, also hat meine Frauenärztin mich jetzt dann im nächsten Termin nicht mehr gefragt, warum hast du das nicht gemacht, weil ich glaube, sie müssen das einfach nur alles empfehlen, weil das auf medizinischer Sicht die sicherste Variante ist, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, auch dass du als Mama gesund bist. Das müssen sie dir empfehlen, weil sie das geschult bekommen. Und viele Ärzte lassen da noch die persönliche Meinung mit einfließen, aber dürfen tun sie es ja eigentlich auch nicht, ne? Um bei dem Thema Geburtshaus oder Hausgeburt zu sein, ist es, glaube ich, so, dass die Mutter Erde oder das Universum, wenn du dich dazu öffnest, in dieses Vertrauen zu gehen, dass dein weiblicher Körper das halten kann, diese Geburt, Und du keine im Vorfeld irgendwie Sachen hast, ne, dass du irgendwie merkst, während der Schwangerschaft kommt irgendwie auf einmal schon eine Blutung oder du hast irgendwie das, also ne, wenn du während der Schwangerschaft nicht schon so 1000 Komplikationen hast, dann habe ich noch nie gehört, dass es eine Geburt gab, wo wirklich das Kind was hatte im Geburtshaus oder zu Hause. Was ich viel gehört habe, ist einfach eher, dass die Frau, die im Geburtshaus war, bei Hausgeburten eigentlich nicht, weil das, also eher so bei Geburtshausgeburten, dass da die, dass sehr viele verlegt wurden, aber in der Ruhe verlegt wurden in das nächste Krankenhaus, weil sie selbst diese, sie beschreiben es als Schmerzen, nicht mehr ausgehalten hatten und eben medizinisch versorgt werden wollten. So, oder dass sie sich im Krankenhaus dann doch nochmal sicherer gefühlt haben. Aber wir haben auch so in Statistiken angeguckt, es gibt hier in Deutschland zumindest, na, ich glaube, ich kann nur von Deutschland sprechen, statistisch gesehen gibt es keine Geburten im Geburtshaus oder zu Hause, wo in der Not verlegt worden ist, weil das Kind medizinisch danach behandelt musste. So. Und selbst, also es sind ja auch trotzdem immer Kliniken nah an Geburtshäusern oder ich weiß nicht, wie weit es bei euch jetzt von zu Hause weg ist, da und die Hebammen reizen das auch nicht aus. Also meine Hebamme hat, es gibt ja auch Vorschriften, dass du erst ab, das müsste ich nochmal nachlesen, aber du, also wenn dein Kind zu früh kommt, kannst du sowieso nicht ins Geburtshaus und wenn es, glaube ich, anderthalb Wochen hinter dem Geburtstermin ist, kannst du auch schon nicht mehr ins Geburtshaus. Zwillinge dürfen, können nicht in Geburtshaus. Also es gibt sowieso schon Richtlinien, was, ne, oder wenn du irgendwie vorher eine Krankheit bei deinem Kind durch Screening festgestellt hast, dann darfst du nicht ins Geburtshaus oder auch Hausgeburten. Also es wird vorher schon sehr viel ausgeschlossen und unsere Hebamme hat uns auch bei dem Aufklärungsgespräch, das dann irgendwie nochmal 3 Wochen oder 4 Wochen vor Geburt war, gesagt, dass sie auch nichts ausreizen. Also wenn sie das sehen, dass das irgendwie zu riskant ist oder sie auch merken, dass die Frau, wenn sie irgendwie gerade noch in der Eröffnungsphase ist, ne, und der Muttermund irgendwie erst 3 Zentimeter offen ist und die Frau wirklich schon nicht mehr kann, dann empfehlen sie halt auch eine Verlegung, weil sie auch die Frau einschätzen, wie stark sie auch tatsächlich ist. Und deswegen hat es mir einfach unendlich stark geholfen, dass ich so eine tolle Hebamme an meiner Seite hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, wenn was zu risikohaft ist, dann würde sie hier auch, ne, sagen, okay, jetzt brauchen wir die Medizin. Und wie du sagtest, sie rettet Leben und sie kann Leben retten, was gerade entsteht. Sie kann aber auch im Notfall auch eine Mama retten, die gerade ihr Kind zur Welt bekommt. Ich denke aber und bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du einen gesunden Körper hast mit einer gesunden Schwangerschaft und du auch vom Gefühl her das Vertrauen hast in dich und in deinem Körper, dass dann eine Geburtshaus oder auch eine Geburt zu Hause, also dass dir da alles nur in die Karten spielt, weil tatsächlich bin ich eher der Überzeugung, dass die Medizin, ich habe jetzt von vielen Sauglockengeburten gehört und das immer in der Phase, wo meine Hebamme im Geburtshaus zum Beispiel gesagt hat, es ist ganz natürlich, dass die Frau noch mal kurz, bevor das Köpfchen dann wirklich kommt, noch mal sich zurücklehnen muss und Energie tankt, wo viele halt das Gefühl haben, dass die Frau es nicht mehr schafft im Krankenhaus und da dann die Sauglocke kommt. Aber es ist ganz natürlich, dass du für diese starken Austreibungswehen, heißen die, glaube ich, nochmal kurz Kraft tankst. Und wir hatten bei der Geburt auch eine Phase, wo ich einfach auch gesagt habe, ich kann nicht mehr und wo ich auch nochmal runter, also ne, wo ich auch nochmal mich entspannen muss. Und hat meine Hebamme gesagt, entspann dich, aber wir brauchen jetzt schon in den nächsten Minuten sollte dein Kind schon kommen, ne, du musst nochmal in diese Venen dich fallen lassen, weil sonst ist sie halt nicht mit Sauerstoff versorgt. Und das hat mir dann auch so viel Kraft gegeben, krieg Gänsehaut, weil es so schön war, weil ich genau noch weiß, wie ich in dem Moment gedacht habe, ich kann nicht mehr. Und sie hat gesagt, jetzt hock dich, also ich war im Pool drin, in diesem Pool, Und ich habe mich dann, hat sie gesagt, es wäre schon gut, wenn du dein Bein nochmal hochstellst, ne? Und ich hatte keine Kraft mehr. Und Markus hat dann so meine beiden Hände gehalten. Und ich habe dann in dem Moment dieser Vene, wo dann ihr Köpfchen kam, wirklich nochmal mich so hingestellt, dass, und die Vene, die war so, also, boah, die war einfach überragend. Und ich dachte, okay, aber mein Kind braucht die jetzt. Also ich muss jetzt durch diese Vene durchgehen. Ich darf jetzt nicht verkrampfen. Ich muss mich jetzt aufstellen, damit dieses Köpfchen kommt. Und ja, mit einer tollen Hebamme an der Seite und mit einem starken Partner, der das auch halten kann, mit einem Vertrauen in deinem Körper und gesunden Körper, dann glaube ich, ist es der schönste und natürlichste Weg, neues Leben hier auf die Welt zu bringen.
Ja, voll schön hast du das gesagt. Ja, ich sehe es genauso. Es ist zum einen wichtig, wie du anfangs gesagt hast, dass der Körper natürlich gesund ist, die Schwangerschaft gut verläuft, dass alles normal ist. Das spürt, glaube ich, jede Frau auch für sich. Da muss man einfach in sich selber halt reinhören, gell? Ob man halt wirklich jetzt nur die Angst davor hat, weil alle sagen, oh, geh ins Krankenhaus, wie kannst du sowas zu Hause oder im Geburtshaus machen? Oder ist es wirklich einfach so ein Gefühl, dass die Frau sagt, oh, irgendwie so ein Gefühl? Oder hat man öfter ein bisschen Probleme auch allgemein mit anderen Situationen und so weiter? Dann, ja, kann man ja selber entscheiden. Aber so eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus, was ja im Prinzip eigentlich dasselbe ist, weil du bist ja in einem Haus. Du bist halt nur entweder zu Hause oder du bist halt in einem anderen Haus. Aber du hast immer eine Hebamme an deiner Seite. Und ich war ja in der Filderklinik, die ist ja auch anthroposophisch, also natürlich. Und wollte auch keine Schmerzmittel oder so ähnliches vorher, was ich dann abgeklärt hatte mit denen und so weiter. Aber die Hebamme hatte halt absolut gar keine Zeit für mich, weil da waren halt noch ein oder zwei andere Geburten parallel gefühlt. Und das war so, was mir gefehlt hat. Und wenn ich doch dann zu Hause oder im Geburtshaus eine 1:1-Betreuung haben kann, dann ist das ja wirklich was anderes. Und das ist so viel wert, wie du gesagt hast, wie du die Kraft getankt hast durch ihre Worte, wo jetzt zum Beispiel in der Klinik halt einfach auch durch Zeitdruck oder sonstige Sachen, da wird dann halt mal schnell die Sauglocke geholt oder vielleicht wird dann auch mal ein Kaiserschnitt gemacht oder das oder das oder das oder das oder das. Weil es ist einfach so, die Klinik ist eben darauf ausgelegt, medizinisch zu behandeln und es wird halt öfter mal eingegriffen auch. Also Probleme entstehen halt leider auch oft im Krankenhaus. Nicht nur natürlich. Also es hilft auch. Also danke, dass es das gibt und so weiter. Aber es ist einfach fremdbestimmt oft.
Ja, also ich denke, dass du und ich generell zwei Menschen sind, die gern auf die Natur zurückgreifen und auf das eigene Vertrauen und auf die Intuition und einfach abwägen, brauche ich die Medizin jetzt? Und ich hatte es schon mal gesagt, damals, als Markus in Amerika den Unfall hatte, da hätte ich Kräuter bringen können, das hätte ihm das Leben nicht gerettet und das weiß ich auch, ne? Und deswegen ist die Medizin wirklich, danke, schon so fortgeschritten und wundervoll und auch für Risikoschwangerschaften oder auch wirklich, wenn das Kind irgendwie sich vielleicht auch, ne, einfach in der Schwangerschaft schon irgendwie Risiken sind, dann ist das wundervoll. Und ich denke auch, wenn alles gut ist, kannst du ins Krankenhaus gehen und sagen, du möchtest hier aber natürlich gebären. Und ich respektiere auch jede Frau, die sagt, ich kann und möchte diese, ich will es nicht immer Schmerzen nennen, weil ich finde, das ist der völlig falsche Begriff dafür, weil es sind keine Schmerzen, die du während der Geburt hast, finde ich. Ich finde, es ist eher so, du weißt nicht, was passiert und das ist Ungewissheit. Und ich finde diese Ungewissheit, dass du nicht weißt, dass dein Körper diese Venen, ne, diese Öffnung von der Muttermund und diese Geburt aushält, ich finde, das ist das, was für mich am schwersten war, auszuhalten. Dieses Gefühl, was im Körper ist, was du nicht kennst und wo du denkst, okay, mein Körper zerreißt es, aber mit dem Wissen erhält es Stand. Und deswegen glaube ich auch, dass eine zweite Geburt nochmal entspannter verlaufen kann, weil du weißt, ah, dein Körper kann es, weil der die Erfahrung gemacht hat, dass er es schon kann. Und deswegen, ja, von der Wahl her, wenn jemand wirklich einfach so ein Sicherheitstyp ist und sich nur mit Medizin wohlfühlt, dann soll er auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, weil er würde sich nur im Geburtshaus oder zu Hause unwohl fühlen und dieses Unwohlsein geht dann auch auf die Geburt über, aber wenn du sagst, okay, du bist, und das Schöne an deiner Hausgeburt und vom Geburtshaus ist auch, dass du deine Hebamme, du kannst die ja jetzt sogar schon kennenlernen, und die ist die, die du immer hast, und dann hast du die Rufbereitschaft und dann lernst du noch zwei andere Hebammen kennen und eine von den dreien ist auf jeden Fall bei deiner Geburt dabei. Also ne, du hast auf jeden Fall eine Hebamme bei der Geburt, die du kennst, die dich kennt, die weiß, was du möchtest, die weiß, wie du denkst. Ne, du die weiß auch genau, wie du dir eine Geburt vorstellst. Das sagst du auch alles in diesem Aufklärungsgespräch und so. Und ich finde, das ist schon ein super schönes Gefühl, weil im Krankenhaus kommst du ja hin und hast ja den Menschen da noch nie gesehen, oder?
Genau, also das ist auch so ein Riesenaspekt, warum ich mich auch aktuell für die Hausgeburt entscheiden möchte, weil, wie du sagst, also man kann, die Hebamme ist ja so professionell, die haben so viel Erfahrung und so viel Wissen, die haben schon so viel Geburten, so viele Kinder auf die Welt gebracht. Und du lernst sie vorher kennen, sie lernt dich kennen, sie lernt das Baby kennen, wie man funktioniert, sie spürt, kann schauen mit Geräten und so weiter, ob alles okay ist, ob das alles normal ist. Und sie bringt dann auch dein Kind auf die Welt, das ist ja mega. Und auch danach die Nachsorge, sie weiß dann, wie die Geburt verlaufen ist und kann dich natürlich viel besser versorgen. Und im Krankenhaus ist es tatsächlich so, ja, du bekommst wirklich ja halt jemand, der da eben gerade ist und du kannst die vorher nicht kennenlernen. Also ich hatte zwar Glück, dass meine Hebamme, also ich hatte eine Hebamme vorher bei so einem Infogespräch kennengelernt gehabt in der Filterklinik, aber das war total oberflächlich. Also man hat eigentlich nur gesagt, ich möchte keine PDA. Es war irgendwie, ja. Und dann war es echt Glück, dass sie dann auch da war an der Geburt. Aber das war Zufall. Und es hat mir jetzt nicht wirklich Sicherheit gegeben, weil sie mich ja trotzdem gar nicht kannte. Sie kannte ja die Schwangerschaft nicht und alles. Und diese Rufbereitschaft, wie du sagst, du hast ja dann die Hebamme. Und wenn du dann doch ins Krankenhaus gehen willst, kommt die ja sogar auch mit. Also sie begleitet dich ja sogar auch. Und wenn man dann zu Hause ist, sie hat nämlich auch gesagt, jetzt, ich habe die nämlich jetzt gefunden, meine Hebamme, die würde mich komplett betreuen. Und sie sagt, wir schauen ja vorher, ob es mir gut geht mit der Entscheidung oder ob wir doch entscheiden, dann vielleicht noch eine Klinik irgendwie zu nehmen. Und sie sieht ja auch dann, ob alles gut verläuft. Und das ist einfach so eine, so was Wertvolles, was man in der Klinik halt nicht hat. Und sie sagt auch, dass dieses Losgehen oft das Problem ist. Also Losgehen von zu Hause. Und tatsächlich war es bei mir auch so rückblickend betrachtet, dass meine Geburt, meine erste, eigentlich super zu Hause war. Super toll, die Öffnungswehen. Ich habe es alles so gut hinbekommen, veratmet. Ich war so in der Ruhe. Es waren, glaube ich, 6-7 Stunden und ich dachte so, ja, easy. Und dann sind wir los ins Krankenhaus und als ich dann dort ankam, da war ich dann unsicher, weil da war irgendwie niemand. Der Gang war leer, ich musste warten, bis irgendjemand kommt. Dann hatte ich irgendwie eine Wehe und es hat mich dann komplett verschallert. Es hat mich irgendwie so total aus meiner Bahn geworfen. Und während der Autofahrt haben die Wehen auch kurz aufgehört. Und dann war ich irgendwie aus meiner Balance draußen.
Genau.
Weiß nicht. Zu Hause wäre es anders verlaufen vielleicht.
Das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass dann diese, ne, durch Krankenhaus hat ja einen Flair. Also da machen wir uns nichts vor. Da ist ein Geruch und da ist eine Hektik, weil das ist eben ein Krankenhaus, da kommen Notfälle hin und da sind Operationen, die haben, da herrscht eine ganz andere Energie als bei sich zu Hause oder auch im Geburtshaus. Und deswegen, ja, denke ich halt wirklich auch, dass es viel mit dieser Unruhe, die dann auf einen übersteigt, zu tun hat und du dann raus aus dem Vertrauen gekommen bist. Und wenn du dich zu Hause wohlfühlst und mit deiner Hebamme wohlfühlst und wie du sagst, sie kennt dich dann, die reizen nichts aus, da kann gar nicht. Ich glaube, zu Hause, das Einzige, was ich dir empfehlen würde, wäre so ein Geburtspool, weil wo willst du sonst diese ganze Sauerei haben?
Ja, und ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass das so eine Sauerei war irgendwie. Das war alles so schnell weg. Das Kind war dann, also ich hing dann so und habe das in der Hocke. Und dann kam er halt raus, sie hat ihn genommen. Blut war da gar nicht, also ich habe irgendwie gar nicht geblutet. Er war auch voll sauber, das war irgendwie alles so, ich weiß nicht, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber vielleicht, ja, Geburtspool, genau, das bringt die eh immer mit. Dann kann man das ja aufbauen und ansonsten Sofa, Bett und so weiter. Das wird ja alles so unterlegt und dann ist es eigentlich nur die Nachgeburt, ne, die dann halt...
Stimmt, und die hast du dann ja eh nicht im Pool mehr. Also, oder sie kommt schnell, ja, man weiß es nicht.
Oh, spannend. Ja, du musst ja noch mal erzählen über deine Geburt.
Ja, ich kann, also ich glaube, also jetzt haben wir uns ja einfach unterhalten.
Ja, also, ja, wir sind halt so den normalen Lauf gegangen. Verhütung, ja. Schwangerschaft, Geburt.
Ja, ich hatte vorhin noch einen wichtigen Aspekt. Also genau, um nochmal zu den Ärzten auch zurückzukommen. Und meine Frauenärztin war tatsächlich so, dass sie jetzt nicht gesagt haben, um Gottes Willen. Ne? Sie hat schon gesagt, sie hat mir auch bei allen Screenings gesagt, ja, das würde sie empfehlen, weil ne, sonst ist es halt, gerade auch wenn man im Geburtshaus oder zu Hause gebärt, dann ist es nochmal besser, in Anführungsstrichen, alles vorher abzuklären, dass auch wirklich nichts ist. Es ist ja aber wirklich so, ach so, das wollte ich nämlich sagen zu dem Thema. Und das finde ich einen großen Mythos, weil ich hatte auch, meine Familie hat gesagt, wir sind geisteskrank, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Ne? Und genau, und im Krankenhaus, das sind ja auch Hebammen, die ausgebildet sind. Genauso wie es auch im Geburtshaus Hebammen sind, die ausgebildet sind. Also du wirst auch im Krankenhaus nur von einer Hebamme bei der Geburt betreut. Die Ärzte, also wenn ein Arzt reinkommt während deiner Geburt, dann stimmt etwas nicht und dann greift erst der Arzt ein. Aber wenn alles natürlich verläuft, ja, die können den Arzt rufen, weil er dann nicht vielleicht einen Kilometer weg ist, sondern auf einer anderen Etage oder auf der gleichen Etage und dann in einen Raum kommen kann. Aber auch wenn du zu Hause bist oder im Geburtshaus bist, kannst du schnell zu einem Arzt kommen. Also ne, deswegen immer gucken, wie weit ist denn die nächste Klinik entfernt zum Beispiel. Und bei uns waren es irgendwie 1,2 Kilometer. Bei euch sind es, weiß ich jetzt nicht.
Ja, so 6-7 Kilometer, aber das ist ja
also schon ein Stück,
aber schnell zu erreichen.
Ja, genau, stimmt. Du musst ja nicht durch die Stadt wie bei uns, sondern du bist ja dann eher auf dem Land. Aber es können ja auch Notärzte gerufen werden, die dann zu dir nach Hause kommen. Aber man muss sich wirklich Statistiken angucken, wann wirklich was mal mit einem Kind, also wie viele Geburten passieren, wo wirklich was mit dem Kind ist. Und das sind weitaus weniger als gesunde Geburten. Und auch genauso wie es der Frau, also ich finde, da ist auch so eine Abwägung. Also es gibt einfach viel zu viele gesunde, schöne Geburten, als wirklich dann, dass da irgendwie ein Kind was braucht danach.
Ja, voll. Also das ist ja auch, diese Krankenhauskeime gibt es ja auch noch. Ich habe auch schon oft davon gehört, dass eben die kleinen Säuglinge dann eben diesen Keim bekommen. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Das ist, also es hat ja nicht nur Vorteile. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Man muss ein bisschen abwägen und auf sein Gefühl hören, aber eben sich schon informieren. Das empfehle ich ganz arg, eben nicht zu sagen, okay, Krankenhaus, was auch sonst, ne?
Ja.
Super Sache.
Ja, viele wissen das gar halt, nicht, dass es ja, genau, Geburtshäuser oder Hausgeburten gibt.
Ja. Mhm, total. Das ist ein guter Tipp.
Und informiert euch. Ich glaube, was auch noch wichtig ist zu wissen, wenn man wirklich ins Geburtshaus oder zu Hause gebärt, ist es halt so, dass du halt danach zu Hause bist oder halt im Geburtshaus. Also im Geburtshaus gehst du ja auch 4 Stunden später nach Hause. Das heißt, da ist halt dann niemand, der dir dann irgendwie Essen bringt. Ne? Oder du hast halt von zu Hause organisiert, also Familie und so. Aber im Krankenhaus ist halt, berichten halt auch viele Frauen, die schon ein Kind haben oder auch ne, nach der ersten Geburt, denen das extrem hilft, dass sie zum Beispiel einfach klingeln konnten, weil sie sich unsicher waren oder weil sie dann Essen bekommen haben oder auch in der Nacht irgendwie geweckt wurden, um nochmal zu stillen. Also es gibt auch viele Frauen, die sind halt eher der Typ, dass sie dann auch noch 3-4 Tage im Krankenhaus dann einfach sind.
Ja, auf jeden Fall. Also okay. Ich habe ja auch die erste Geburt im Krankenhaus gemacht, obwohl ich mich auch im Geburtshaus informiert habe, aber es war halt einfach für mich noch zu weit weg. Ich weiß es nicht, es war das erste Kind, ich war ein bisschen unsicher und war da nicht beraten. Und es ist völlig normal und ich finde es auch völlig in Ordnung. Man kann ja auch dann schauen, es gibt ja verschiedene Krankenhäuser auch. Und das ist ja auch ausschlaggebend. Und jetzt bei dem zweiten fühle ich mich halt viel sicherer. Ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Und ich weiß, dass ich zu Hause vielleicht noch besser aufgehoben bin als eben im Krankenhaus.
Ja, also sobald du dich final entschieden hast, können wir ja nochmal eine Folge Hausgeburt, Geburtshaus und dann einfach darüber nochmal tiefer einsteigen. Ja, voll schön.
Super, so machen wir das.
Mega schönes Thema, finde ich das.
Ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen und ihr konntet was mitnehmen aus unseren Erfahrungen vor allem auch und Tipps.
Ich hätte aber voll gern zu dem Thema mal jemanden, also vielleicht hört auch jemand zu und hat Lust, da mit uns mal drüber zu sprechen. Ich hätte auch gerne mal jemanden, der so voll pro Krankenhaus und Medizin ist, um darüber einfach mal zu sprechen. Also aber nicht jemand, der so sagt, das andere ist alles Bullshit, sondern jemand, der einfach ein klares Statement hat, warum das die immer bessere Variante ist. Da würde ich wirklich gerne mal eine Podiumsdiskussion mitführen.
Also, ja, es wäre interessant, dass man einfach immer alle Sichtweisen betrachtet und dann kann man entscheiden.
Ja, total. Also vielleicht finden wir jemanden.
Okay, meldet euch. Ich schreibe es in die Shownotes.
Sehr gut. Also danke, Karis, für deine Zeit und alles
Liebe. Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Ciao.